Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com/teams.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wer glaubt, dass nur Amerikaner, Russen, Chinesen oder Inder ins All fliegen, irrt sich gewaltig. Wir melden uns heute aus Bremen vom Sitz eines deutschen Unternehmens, das ebenfalls schon eine große Tradition mittlerweile darin hat, eigene Satelliten ins All zu schicken, die dort auch ganz prominent Dienste anbieten, zum Beispiel die Galileo-Satelliten, von denen Sie sicher schon gehört haben. Wir sprechen heute mit dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens OHB. Guten Tag, Herr Fuchs.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Fuchs, Deutschland hat ein Weltraumunternehmen OHB, das in der breiten Öffentlichkeit nach wie vor gar nicht so bekannt ist wie viele andere, obwohl sie in den letzten Jahren stark gewachsen sind. Stellen Sie mal ganz kurz vor, was Sie machen und wo Sie im Weltraum präsent sind.
Ja, danke, Herr Ambruster. Also natürlich ist der Weltraum immer eher geprägt von den amerikanischen Firmen, auch von den Missionen, die Sie angesprochen haben, Apollo. Aber wir machen schon lange Raumfahrt. Also die OHB ist ein Raumfahrtunternehmen mit gut 1 Milliarde Umsatz, rund 3.000 Mitarbeitern, Familienunternehmen von meiner Familie, von meinen Eltern gegründet. Wir sind sogar börsennotiert und bauen Satelliten. Also zum Beispiel, die müsste jeder kennen, Galileo-Satelliten für die Navigation, die Wettersatelliten, Beobachtungssatelliten für Umwelt, Telekom-Satelliten, alles Mögliche. Insofern sind wir ein Teil der europäischen und auch natürlich insbesondere der deutschen Raumfahrtszene, der Raumfahrtindustrie, die natürlich auch in Deutschland da ist.
Wieso gibt es denn da jetzt einen neuen Run eigentlich? Manche Leute sprechen schon von wirklich New Space, weil neben den staatlichen Anbietern eben immer mehr private Anbieter da auch Chancen sehen, Möglichkeiten damit Geld zu verdienen oder auch einfach als Hersteller gefragt sind, weil sie Sachen besser können als so die klassischen Hersteller?
Naja, es gibt natürlich immer dann in Branchen einen Boom, wenn sozusagen alle davon ausgehen, dass es wichtiger wird, dass es relevanter wird. Und das ist in der Raumfahrt ja so. Die Nützlichkeit, die Alltäglichkeit der Raumfahrt hat natürlich graduell immer zugenommen über die letzten Jahrzehnte. Und jetzt gerade befinden wir uns wieder an so einer Schwelle, wo eben auch im Privaten durchaus viel mehr möglich ist als früher. Klar, traditionell ist die Raumfahrt dominiert von Raumfahrtagenturen. Jeder kennt die NASA. Man weiß, dass natürlich auch Europa eine Raumfahrtagentur hat, die ESA. Viele Länder, mittlerweile über 70 Länder haben Raumfahrtagenturen. Aber das kommerzielle Raumfahrtgeschäft ist eigentlich relativ unbeobachtet gewachsen. Und es ist jetzt natürlich mittlerweile ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden. Und Raumfahrt ist nicht nur staatliches Handeln.
Sie selbst sind vor allen Dingen präsent in der Produktion von verschiedenen Satelliten, die im All fliegen. Sie haben aber vor und arbeiten schon daran, auch das Geschäft auszuweiten in andere Bereiche. Ein Startup, an dem Sie beteiligt sind, die Rocket Factory, arbeitet an sogenannten Mini-Launchern. Was versprechen Sie sich davon?
Ja, die OHB ist natürlich in der Wahrnehmung eher ein Satellitenhersteller. Das sind die großen Themen, das sind die großen Programme, ist auch immer noch der große Teil unseres Umsatzes. Wir waren aber eigentlich immer schon, auch in den Ursprüngen vor annähernd 40 Jahren, schon auch interessiert, andere Dinge zu machen. Wir waren immer ein Systemhaus, was sich über alle Aspekte der Raumfahrt Gedanken gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich eher wieder zurück zu unseren Wurzeln unterwegs sind. Natürlich in einer ganz anderen Größenordnung, früher als kleines Startup, aber jetzt eben auch als etablierter sozusagen Milliardenladen. Und machen neben den Satelliten eben auch Bemühungen, dass wir die ganze Wertschöpfungskette des Raumfahrtgeschäfts. Und die haben natürlich neben Satelliten eben auch Raketen, aber insbesondere auch Anwendungen, Nutzung, Lösungen, auch Bodenanlagen, die sind bei uns jetzt in den Fokus gerückt. Und wir wollen jetzt neben dem sehr, sehr dominanten und auch sehr prominenten und erfolgreichen Satellitengeschäft eben auch Kleinstraketen bauen. Wir wollen eben auch bei Missionen dabei sein, wo wir die Bodenanlagen bauen und im Grunde auch an dem sogenannten Downstream-Geschäft, nämlich der Wertschöpfung mit den Daten auf dem Boden.
Für was braucht man so Kleinstraketen?
Ja, man braucht kleine Raketen, um kleine Satelliten zu starten. Es ist wie bei jedem Geschäft oder jeder Mobilitätsherausforderung. Es gibt große Satelliten, die macht man auf große Raketen. Es gibt kleine Satelliten, die macht man entweder mit vielen zusammen gebündelt auf große Raketen, wie beim Busfahren. Da kann man eben auch viele zusammenpacken in einem Fahrzeug. Oder man kann eben auch, wie beim Taxifahren, sozusagen kleinere Einheiten einzeln transportieren. Und das ist ein Segment, für das man eben auch kleine Raketen gut gebrauchen kann. Und insofern sind wir der Meinung, dass diese Nische attraktiv ist. Und deshalb glauben wir, dass es mittlerweile auch möglich ist, mit relativ überschaubarem Aufwand eine kleine Rakete zu bauen.
Jetzt die großen Satelliten, haben Sie schon angesprochen, sind zum Beispiel im Einsatz als Navigationssystem Galileo, nämlich die bauen Sie. Dann bauen Sie Wettersatelliten, jetzt gerade die nächste Generation MTG. Für die kleinen Raketen und kleinen Satelliten, wer sind denn da Ihre Kunden? Oder was denken Sie denn da, wie groß da der Markt sein kann, wer das haben möchte?
Wir bauen ja mittlerweile Satelliten in einem Spektrum von 5 Kilo bis 5 Tonnen. Und die großen Satelliten, die Sie angesprochen haben, Wetter, Telekommunikation, das sind geostationäre Satelliten, die sind so 2, 3, 4, 5 Tonnen. Dann gibt es die mittleren Satelliten, wie wir für unser Spektrum um eine Tonne. Die fliegen auf niedrigeren Bahnen, aber machen zum Beispiel Erdbeobachtungen. Es gibt auch die Galileo-Satelliten, die wir jetzt bauen, auch knapp eine Tonne schwer. Aber es gibt eben auch ganz kleine Satelliten, die ein paar Kilo nur wiegen. Das sind zum Teil natürlich experimentelle Satelliten. Man sucht einfach sozusagen die Grenze, wie klein man werden kann, wie kompakt man werden kann und immer noch erstmal einen Satellit überhaupt erfolgreich im Weltraum zu betreiben, weil man muss ja letztlich eine stabile Funkverbindung haben und man muss natürlich dann auch hoffentlich mit dem Satelliten noch was Nützliches machen. Das heißt also, der Drang zur Kleinheit ist natürlich auch letztlich eine Innovation. Das ist technologischer Fortschritt. Das ist wie bei jedem elektronischen Gerät und letztlich ist ein Satellit natürlich in erster Linie auch ein Computer mit einer Peripherie. Da will man versuchen, wie klein kann ich eigentlich werden, weil Kleinheit letztlich auch preiswert bedeutet. Was man da genau mit macht, in erster Linie die kleinen Satelliten sind eigentlich schon im Grunde seit Jahren, oder man kann schon fast sagen Jahrzehnten im Einsatz für Kommunikationsnetze. Wir sind schon seit 25 Jahren an einem Netz Ofcom beteiligt, amerikanisches Netz, wir sind der europäische strategische Partner. Das sind auch schon in den 90er Jahren Satelliten gewesen mit 40, 50, 60 Kilo. Und die funktionieren. Jetzt ist die zweite Generation oben, die ist ein bisschen schwerer geworden, gut 100 Kilo. Aber man kann kleine Satelliten auch in der Telekommunikation, wenn man kurze Datenpakete bewegt, auch schon im Alltag sozusagen beim Einsatz beobachten. Was jetzt neu ist, ist, dass kleine Satelliten auch zum Beobachten auf einmal möglich werden. Das heißt, sie kriegen mittlerweile auch sehr kompakte, kleine optische Gerätschaften auf kleine Satelliten und haben genug Datenbreite oder Datenkapazität, um eben auch Bilder runterzukriegen und nicht nur kurze SMS-artige Positionsbestimmungen. Und das ist jetzt ein neuer Trend. Das heißt also, die Entwicklung von kleinen Satelliten steht auf zwei Säulen, nämlich der sozusagen Verkleinerung des Satelliten an sich und der deutlichen Leistungssteigerung bei den Nutzlasten.
Wer sind denn da die Kunden, die Sie vor allen Dingen im Fokus haben? Sind das vor allen Dingen Unternehmen, die dann auch sagen, die sich dann auch leisten können, mal eine kleine Rakete zu kaufen oder einen kleinen Launch zu kaufen und einen Satelliten? Sind es weiterhin vor allen Dingen Staaten? Sind es dann auch einzelne Universitäten, die?
Das ist eine Mischung. Wir haben also als Kunden dafür sowohl private zukünftige Satellitenbetreiber, die das nutzen, um Frequenzrechte zu sichern. Wir haben auch zum Beispiel dieses amerikanische Ofcom-Satellitensystem beliefert mit kleinen Satelliten. Es gibt zum Beispiel Schiffspositionsüberwachungsnutzlasten, die man auf sehr kleinen Satelliten machen kann. Das haben wir für Ofcom erfolgreich gemacht. Es gibt durchaus aber auch staatliche Organisationen, die dieses kleinen Satellitensegment auch verstehen wollen. Wir liefern zum Beispiel für den italienischen Staat, italienische Militär, liefern wir Kleinstsatelliten als technologische sozusagen Plattform, um einfach zu verstehen, was für Möglichkeiten diese kleinen Satelliten dann auch bereitstellen. Und ansonsten haben wir eine ganze Reihe von kleinen Satelliten auch gerade bei uns in den nicht in Deutschland ansässigen ORB-Firmen. Zum Beispiel in Schweden haben wir sowas gemacht, Luxemburg, Italien habe ich schon angesprochen. Insofern ist das so auch so ein bisschen für manche so eine niedrigere Schwelle, um überhaupt in den Weltraum zu gehen. Insofern haben wir eine ganze Reihe von auch öffentlichen Organisationen. Also das ist von der Stückzahl mittlerweile ganz relevant. Es ist natürlich sozusagen von der von der ökonomischen Bedeutung noch nicht relevant, weil es natürlich billige, kleine Satelliten sind.
An den Raketen arbeiten Sie momentan auch, haben aber schon gesagt, da soll eigentlich nächstes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, der erste Start erfolgen. Wie weit sind Sie denn da im Moment?
Und ja, wir sind natürlich, wenn man sagt, dass wir Ende nächsten Jahres starten, also ich sag mal in 20 Monaten, dann sind wir jetzt natürlich mittendrin im vollen Chaos. Also es ist natürlich so, wir arbeiten an den Triebwerken, wir arbeiten an den Stufen, wir haben natürlich noch keine Rakete fertig. Und das Team sozusagen ist unter Hochdruck dabei, diese Themen voranzutreiben. In Wirklichkeit ist eine Rakete natürlich eigentlich ja ein Triebwerk mit einem Tank vorne dran. Das heißt, das Hauptaugenmerk liegt im Grunde am Triebwerk. Das muss sehr, sehr gut getestet werden, das muss sehr, sehr gut verstanden sein. Und natürlich ein Triebwerk für eine Rakete bauen, das ist das, was man heute landläufig Rocket Science nennt. Es ist natürlich nicht die Struktur und es ist auch nicht der Startplatz. Es ist das Triebwerk, weil das Triebwerk muss eine ganz bestimmte Energiedichte verarbeiten können und einen ganz bestimmten Intensitätsimpuls haben, um eine Beschleunigung zu erreichen. Sie brauchen also bei der Masse der Erde ein gewisses sogenanntes Delta V, das ist also die Geschwindigkeit, die Sie erreichen müssen, um überhaupt der Anziehungskraft zu entkommen. Und das erfordert eben, da können Sie nicht langsam anfliegen und dann langsam immer weiterfliegen, sondern es erfordert eine gewisse Geschwindigkeit, die Gravitation überwindet. Und das ist schon an der Grenze der Physik. Es ist an der Grenze der Physik, diese Intensität hinzukriegen. Und deshalb ist sozusagen das Raketentriebwerk ist so die hohe Schule am ganzen Raketenbau. Und da sind wir jetzt sehr intensiv dabei.
Das machen Sie in Deutschland, in Augsburg alles?
Ja, wir bauen das Triebwerk oder die Triebwerke in Augsburg, ja.
Wie viele Leute machen das gerade?
Die Firma hat jetzt so etwa 60 Mitarbeiter. Kleines Team haben wir jetzt in den letzten knapp 2 Jahren aufgebaut. Es ist ein Startup, also die sitzen alle in einem großen Raum und an Bildschirmen und dann gehen sie alle runter in die Fabrik, oder nicht alle, aber die halt unten was bauen. Und da ist in einem großen Gründerzentrum, sind da so mobil abgeteilte Räumlichkeiten, wo man halt dann eben die Triebwerke zusammenbaut und dann auch die Stufen schon am Entstehen sieht. Und 50 Mann können, oder Männer und Frauen können eine Rakete bauen.
Jetzt gibt es eine Diskussion, die ein bisschen auch Schlagzeilen gemacht hat hier im Land. Wo starten denn die Raketen eigentlich, wenn sie da mal fertig sind? Da haben Sie auch selbst mit vorgeschlagen, das könnte vielleicht auch offshore sein. Man hat überlegt, gibt es vielleicht Möglichkeiten an Land in Deutschland, wo das geschehen kann. Wo starten die mal?
Ja, das ist noch nicht endgültig entschieden. Wir schauen uns eine Reihe von Startmöglichkeiten an, sogenannte Spaceports, so ein halbes Dutzend etwa. Unser Plan ist erstmal, was wir festgelegt haben, wir wollen einen europäischen Startplatz haben, weil wir auch sozusagen für europäische institutionelle Kunden starten wollen. Das heißt, wir begrenzen uns erstmal auf sozusagen europäisches Territorium. Das heißt nicht immer geografisch Europa. Zum Beispiel ist Französisch-Guyana, Kourou auch auf dieser Liste. Es ist zum Beispiel auch die Inselgruppe der Azoren im Atlantik, die zu Portugal gehört, auch auf dieser Liste. Es sind auch sozusagen an der nördlichsten Spitze von Norwegen gibt es auch eine Launch-Site, die auch auf der Liste steht, Nordschweden. Aber auch, das ist richtig, schauen wir uns Möglichkeiten an, möglicherweise auch vom Wasser zu starten. Da gibt es die Möglichkeit von einem Schiff, sogenanntes Sea-Launch-Konzept. Es gibt die Möglichkeit möglicherweise auch auf einer Plattform, die man ins Wasser stellt, zu starten. Letztlich hat der Startplatz immer eine ganz große Bedeutung oder zwei. Erstens muss er so sein, dass ich die Trajektorien gut erreichen kann, wo ich eigentlich hin will. Das ist sozusagen die eine Voraussetzung. Und zweitens darf es nicht gefährlich sein für Dinge in der Nachbarschaft, sozusagen Leib und Leben in der Nachbarschaft. Und insofern geht man mit Raketenstarts eigentlich immer in abgelegene Gegenden. Praktisch alle Raketenstartplätze der Welt starten vom Land übers Wasser oder gleich am Wasser oder jedenfalls hat das sozusagen das Meer den riesigen Vorteil, logischerweise, dass da die Gefährdung anderer geringer ist. Es gibt auch Raketenstartplätze in Wüsten, also die Sowjetunion hatte den Startplatz immer in Kasachstan, den betreibt jetzt Kasachstan immer noch, also das war aber letztendlich der sozusagen dem der Anforderung geschuldet, dass ich bei Raketenstartplätzen eben auch die Zielorbits im Auge haben muss. Und wenn ich Trajektorien fliegen will, die letztendlich äquatorial sind, weil ich geostationäre Orbits anstrebe, dann muss ich möglichst nah am Äquator sein, um nicht sozusagen Energie zu verschenken und Umlenkmanöver zu machen. Das heißt, für einen geostationären Orbit, der immer auch mitgedacht wird bei vielen, ist ein äquatorialer Startplatz wichtig. Das lassen wir außer Acht, weil die Raketen, die wir bauen, ganz kleine Raketen, die werden nicht geostationär genutzt werden. Da kommt man sowieso mit den ganz kleinen Raketen nicht sinnvoll hin. Das heißt, wir schauen im Grunde nur, in Anführungsstrichen, auf Trajektorien, die entweder polar sind oder sonnensynchron, aber die eher um die Erde sich sozusagen in einer Nord-Süd-Schleife drehen als in einer äquatorialen Schleife. Und insofern sind für uns die Anforderungen nicht zum Äquator zu gehen, sondern unsere Anforderungen sind halt irgendwo zu sein, wo ich erstens logistisch einfach hinkomme, halbwegs, irgendwo zu sein, wo ich im europäischen Territorium bin, dass ich auch sozusagen europäische staatliche Kunden bedienen kann und irgendwo zu sein, wo ich möglichst niemanden störe, sowohl beim Start, wenn was explodieren würde, aber insbesondere auch bei den Stufentrennungen, weil Raketen haben ja Stufen, die sich abtrennen. Ja. Und insbesondere die erste Stufe ist ja eine relativ große physikalische Einheit, die fällt dann eben auch runter und die sollte möglichst natürlich auf ein Gebiet fallen, wo sie niemanden zu Schaden kommen lässt. Insofern ist da das Meer immer ein guter Ort und die allermeisten Raketen, wie ich schon gesagt habe, starten so, dass die Stufentrennungen über dem Meer stattfinden. Und da kann man natürlich auch dann den Gedanken auch weiterführen, dann kann man sagen, dann kann ich auch gleich über dem Meer starten.
Das heißt, es könnte sozusagen in der Nordsee sein, wenn sich da was ergibt. In Deutschland an Land eher unwahrscheinlich, aber es könnte vielleicht auch Schottland sein, trotz Brexit in Europa.
Ja, also das Vereinigte Königreich hat zwei Projekte, einmal in Schottland und einmal auf den Shetland Islands. Das ist, wie gesagt, die Shetland Islands sind nicht sehr viel anders in vielerlei Beziehung als die äußere Nordsee sozusagen. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es keinen Sinn macht, von deutschem Territorium auszustarten, also vom deutschen Land auszustarten, weil es in Deutschland einfach keinen Ort gibt, in dem sie so viel Abgeschiedenheit haben, dass sie beim Start die Gefährdung sozusagen ausschließen können. Das heißt, wenn man eine souveräne deutsche Ausgangsstartbasis haben will, dann wird die aus meiner Sicht in der Nordsee sein. Und wenn man auf dem Wasser startet, dann kann man natürlich sich auch überlegen, warum ich nicht gleich sozusagen eine mobile Idee aufnehme, nämlich ein sozusagen ein bewegliches, ein Ponton oder ein Schiff. Es gibt ja auch so Schiffe, die dann durchaus ihre sozusagen Füße ausfahren können und dann feststehen können. Und es gibt schon lange die Idee, ob man nicht auch mit einem Schiff sagen kann, Mensch, dann starte ich heute mal hier und morgen mal da und habe also möglicherweise Technik an Bord des Schiffes und kann dann theoretisch sagen, ich kann aus deutschem Territorium starten, aber ich kann vielleicht in einer Folgezeit dann auch sagen, ich kann auch mal woanders hinfahren und dann starte ich halt woanders her. Das sind Erwägungen. Ich glaube, um es zusammenzufassen, wenn es einen deutschen Spaceport gibt, dann wird der sicherlich in der Nordsee sein. Ob es einen dedizierten deutschen Spaceport sinnvollerweise gibt oder möglicherweise eine sozusagen mobile, schwimmende Plattform, die eben auch in Deutschland Starts ausführen könnte, ist eine der Untersuchungen, die wir machen.
Jetzt gibt es andere private Unternehmer, Elon Musk und Jeff Bezos zum Beispiel, die eigene Weltraumunternehmen haben, die auch sehr viel Geld haben, die schon viel länger als Sie an Raketen arbeiten. Kommen Sie viel zu spät nicht eigentlich in den Markt?
Ja, das ist immer so eine Frage. Wenn man spät kommt, hat man den Vorteil, dass man sieht, was die anderen so gemacht haben. Wenn man spät kommt, sind die anderen natürlich einem schon mal voraus. Und das sind die beiden sozusagen Aspekte. Wo wir, glaube ich, nicht zu spät kommen, ist bei den kleineren Raketen. Ich glaube schon, dass man bei den großen Raketen und sowohl Blue Origin von Jeff Bezos als auch SpaceX von Elon Musk haben natürlich viel größere Pläne. Die wollen natürlich letztendlich zum Mars mit Menschen oder zum Mond mit Menschen. Das heißt, die haben natürlich von der ganzen Missionsauslegung auch eine ganz andere Dimensionierung.
Aber sind die nicht auch in der Antriebstechnik schon so viel weiter, dass es für sie ganz, ganz schwer ist, da eine Nische zu finden oder mitzuhalten?
Die sind mit Sicherheit, Sie haben recht, sie sind mit Sicherheit bei der Triebwerkstechnologie sehr, sehr gut unterwegs. Sie sind mit Sicherheit auch beim Konzept, insbesondere auch SpaceX mit der Wiederverwendbarkeit der ersten Stufe und der damit zusammenhängenden Frage, wo ist eigentlich die Stufentrennung? Wann mache ich eigentlich eine Stufentrennung? Mache ich eine kleinere erste oder eine größere erste Stufe? Wie verteile ich eigentlich sozusagen die Arbeit oder die Herausforderung zwischen den Stufen? Sind die sehr, sehr erfolgreich unterwegs, haben auch sehr gute Triebwerke, die sich ständig verbessern. Das heißt, diese großen Triebwerke, die da schon im Einsatz sind und auch bei Blue Origin im Entstehen sind, sind schon das Maß der Dinge, wenn man heute auf Raketen guckt. Für die kleinen Raketen glaube ich aber, dass man noch weitergehen kann. Es werden kleinere Triebwerke kommen, es wird auch eine andere Produktionstechnologie kommen. Wir planen das im 3D-Druck, wir planen das in einer noch viel, viel weitergehenden Industrialisierung. Die Triebwerke müssen viel, viel billiger sein, die wir uns vorstellen. Das ganze System muss viel, viel robuster sein, weil, wie gesagt, die Systeme, die SpaceX und auch Blue Origin auslegen, sind letztlich dafür konzipiert, Menschen zu transportieren. Das heißt, sie sind in einer anderen Sicherheitsliga, sowohl bei der Zuverlässigkeit des gesamten Systems, bei den Triebwerken, aber natürlich auch bei der Frage, was kann ich eigentlich noch sozusagen mit den Menschen oben in der Kapsel tun, wenn mal was passiert. Das heißt, da muss es Rettungssysteme geben. Das heißt, die Raketen, die da sozusagen schon bei SpaceX schon existieren oder am Entstehen sind, die sind eine andere Produktkategorie als das, was wir haben. Wir wollen keine Menschen transportieren. Wir wollen sozusagen eine konsequente Industrialisierung des ganzen Systems Rakete. Das muss viel billiger werden, aber natürlich nicht astronautisch genutzt werden. Und das mag so sein, dass das eine gute Nische ist, an der wir dran sind, aber es ist natürlich ungewiss. Also insofern, alles, was wir tun, ist natürlich auch ein riskantes Abenteuer. Und ob das erfolgreich sein wird oder nicht, kann man nicht wirklich sicher vorhersagen. Ich glaube daran als Idee, weil es auch außer uns viele andere auch machen. Also die Idee, an diesem unteren Segment mit einer wirklich energischen Industrialisierung, mit einer energischen Kostenreduzierung zu versuchen, in den Weltraum zu kommen mit kleineren Satelliten von ein paar hundert Kilo, da sind wir nicht die Einzigen. Einerseits Wettbewerb, andererseits aber auch Bestätigung des Gedankens.
Ist Wiederverwertbarkeit ein Thema, das für Sie da auch wichtig ist bei den kleinen Raketen? Das ist ja was, was auch die beiden amerikanischen Unternehmer gerade versuchen, was die Ariane-Rakete zum Beispiel nicht hat. Die verwendet man einmal, dann ist sie weg.
Ja, ich glaube, dass Wiederverwendbarkeit natürlich langfristig in der Raumfahrt auch ganz sicher sich durchsetzen wird. Die Frage ist immer, was meint man eigentlich mit Wiederverwendbarkeit? Man hat ja mal schon vor Jahrzehnten das Konzept des Space Shuttles gehabt, wo man im Grunde ein Raumfahrzeug hatte, was dann auch wieder landen konnte, was dann auch horizontal landen konnte. Da hat man gut 100 Einsätze gemacht und gemerkt, das spart jedenfalls mit Sicherheit kein Geld. Das war letztlich im Refurbishment immer teurer, als wenn man einzelne Raketen gemacht hätte. Man hat jetzt erfolgreich bei SpaceX gesehen, dass das mit der ersten Stufe gut funktioniert. Aber auch da würde ich sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Unterschied, ob Sie die Komplexität eines Systems für Menschen haben oder eines Systems zum Wegwerfen haben. Also eines Systems, wo möglicherweise ein Satellit, der ein paar Millionen gekostet hat, ins Wasser fällt. Wenn Sie Menschen haben, müssen Sie immer mehr in sozusagen Redundanzen und auch mehr in Sicherheit investieren. Und da werden Sie immer auch einen höheren Incentive haben für Wiederverwertbarkeit. Weil Sie natürlich dann auch ein System sozusagen, das schon mal geflogen ist, auch dann lieber nochmal fliegen, als zu sagen, ich baue das nochmal völlig neu. Das heißt, ich glaube, Wiederverwendbarkeit fängt am oberen Ende an, der Nutzbarkeit, also bei den großen Raketen. Und es hat eine ökonomische sozusagen Schwelle, die auch abhängig ist von der Frage der sogenannten Kadenz. Das heißt, wie oft will ich eigentlich starten? Wenn ich irgendwie jeden Tag starten will, Wiederverwendbarkeit, keine Frage. Wenn ich einmal im Jahr starten will, Wiederverwendbarkeit im Zweifel Unsinn. Und dazwischen muss man halt sehen, wo die Wiederverwendbarkeit einsetzt. Mein Gefühl ist, dass die Wiederverwendbarkeit jetzt bei SpaceX mit ein paar Dutzend Flügen im Jahr schon sehr gut funktioniert. Wie es wäre unterhalb eines Dutzend Starts im Jahr, wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Jetzt gibt es in der Raumfahrt einerseits das sozusagen auch kommerzielle Interesse von Unternehmen, die da zunehmend Chancen entdecken. Andererseits auch ziemlich offensichtlich eine zunehmende Rivalität zwischen großen Staaten. Die Amerikaner wollen nicht nur aus kommerziellen Gründen da nochmal zum Mond oder planen da mehr. Die Chinesen möchten ins All, Russland auch, Indien auch. Hilft Ihnen da, dass sozusagen diese Rivalität zunimmt und dass in Europa offensichtlich ja das Bewusstsein gewachsen ist, das ist auch eine strategisch bedeutsamere Industrie als in der Vergangenheit. Wir brauchen hier mehr Eigenes. Deutschland hat im vergangenen Jahr ja maßgeblich im Prinzip verantwortet, dass die ESA-Mittel aufgestockt worden sind. Davon haben Sie, was auch am Standort Augsburg von MT Aerospace zum Beispiel, weil auch sozusagen Mittel für Trägersysteme aufgestockt wurden. Wie sehr hilft es, dass Sie da strategisch möglicherweise bedeutsamer geworden sind?
Ja, das hilft natürlich. Es ist so, dass die Relevanz der Raumfahrt eben auf allen Fronten, auf allen Ebenen gestiegen ist. Und es ist natürlich auch so, dass die staatlichen Nutzer das sehen. Wir hatten früher, vor Jahrzehnten im Grunde, einen staatlichen Nutzer, das war das Forschungsministerium, und die haben ab und zu mal Raumfahrt gemacht. Heute gibt es ein halbes Dutzend allein in Deutschland Ministerien, die aktiv Raumfahrt nutzen. Ob das das Verkehrsministerium, ob das das Wirtschaftsministerium, Verteidigungsministerium, direkt beim Kanzleramt. Das heißt, es gibt eine viel breiter aufgestellte Nützlichkeit.
Was macht das Kanzleramt?
Das Kanzleramt ist für die Dienste zuständig. Und insofern ist das Kanzleramt auch ein Nutzer. Die Bilder, die von den Beobachtungssatelliten generiert werden, werden natürlich auch in der Bundesregierung genutzt. Und insofern ist sozusagen die Informationsgenerierung ist natürlich für alle staatlichen Stellen relevant. Und insofern ist der Nutzen und der Aufwand völlig anders als noch vor Jahrzehnten, wo es halt um Forschung ging. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, natürlich profitieren wir auch davon.
Jetzt zu Ihren beiden, ich würde sagen, großen oder Flaggschiff-Satellitensystemen. Einmal Galileo, das hat sich ja eine Weile verzögert vom Beginn an, ist später gekommen. Wann wird es denn komplett fertig sein?
Ja, Galileo ist natürlich ein operatives System, was jetzt schon im Grunde seit Ende 2016, also seit über 3 Jahren im Alltagseinsatz ist. Mehr als 1 Milliarde Nutzer war die letzte Zahl, die ich im vergangenen Jahr gehört habe, wahrscheinlich mittlerweile schon viel mehr. Es ist also im Alltag angekommen. Das wird nie fertig sein. Also das wird immer weiterentwickelt werden. Es gibt jetzt die Überlegung für die nächste Generation. Es gibt jetzt die Ausschreibung für die nächste Generation. Es wird auch dann eine dritte Generation geben. Und natürlich bemühen wir uns auch darum. Also es wird, da sie ja also federführend von der Europäischen Union betrieben und auch finanziert wird, gibt es immer Wettbewerb, es gibt immer Ausschreibungen. Insofern ist die Tatsache, dass wir jetzt in der ersten Generation die Satelliten gebaut haben, das ist keine Gewähr, dass wir bei der nächsten Generation auch die Satelliten bauen. Wir werden am Wettbewerb teilnehmen oder wir nehmen am Wettbewerb teil, andere aber auch. Insofern wird es eine dauerhafte Challenge bleiben. Die nächsten Satelliten werden auch anders aussehen als die ersten. Insofern ist es nicht sicher, dass wir da zum Zug kommen. Aber natürlich werden wir uns bemühen.
Dieses Jahr kommen wie viele ins All davon?
Ich glaube, dieses Jahr gibt's einen, also von den neuen nicht. Wir haben noch einen sogenannten Batch 3 gerade in der Produktion. Der ist nachbestellt worden. Es waren ursprünglich ja 22 Satelliten von uns gebaut worden. Die sind alle erfolgreich im Orbit und jetzt auch in Betrieb. Und das sogenannte Batch 3, was dann nachbestellt wurde, von 12 Satelliten, ist jetzt gerade in der Produktion. Und die ersten Satelliten haben den Hof hier schon verlassen und sind in den Testhäusern und sollen jetzt zum Jahresende dann gestartet werden. Insofern wird man jetzt nochmal mehrere Starts erleben, um diese 12 dann auch noch zu starten. Und dann wären es 34 von unserer Produktion.
Für die Herstellung, die Teile, die Sie verwenden und die Zulieferer, auch das ist ja ein Thema geworden, was irgendwie eine strategischere Bedeutung bekommen hat. Wo sitzen die Zulieferer? Kann man sich auf die verlassen? Können die mal Gefahr laufen, in einen politischen Streit reinzugeraten und dann nicht mehr verfügbar zu sein? Um es zusammenzufassen, produzieren Sie und lassen Sie zuliefern vor allen Dingen aus Europa oder brauchen Sie da viele Teile auch aus Amerika, aus Asien?
Nein, das ist ganz überwiegend Europa. Es ist praktisch fast ausschließlich Europa. Ich wüsste gar nicht, was außerhalb Europas eingekauft wird. Aber eins ist ganz klar, die kritischen Dinge sind alle in Europa.
Okay. Jetzt bin ich selbst auch Science-Fiction-Fan und lese das gerne und finde natürlich auch spektakulär, wenn Leute wie Elon Musk sagen, wir müssen zum Mars fliegen und wollen das selbst, oder die Amerikaner. Sie als Weltraumunternehmer, mal wirklich Hand aufs Herz, macht es wirklich Sinn, dass wir dahin fliegen? Zum Mars, in eine sozusagen auf einem Planeten, wo Menschen ja so erstmal gar nicht leben können, macht es Sinn, dass wir größer zum Mond zurückzukehren? Oder soll man nicht, wenn man sozusagen ins All geht, dann versuchen, dort was aufzubauen, was eher, sagen wir mal, die atmosphärischen oder auch die Gravitationsbedingungen nachbildet, die auf der Erde existieren? Also wie viel halten Sie dafür Blödsinn an den Vorschlägen, die da momentan kommen, und was ist wirklich im...
Ja, das ist ja eine alte Frage. So ganz neu ist das insofern nicht, weil in den 60er, 70er Jahren das ja auch schon diskutiert wurde. Man hat ja im Grunde natürlich erst mit Gagarin überhaupt einen Menschen in den Weltraum gebracht. Da kann man sich schon die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn davon? Warum gehen Menschen in den Weltraum? Aber wenn man das mal außer Acht lässt, sondern die Frage Menschen in den Weltraum, das ist eine spannende Herausforderung für die Menschheit, dann hatte ja am Anfang das Apollo-Programm immer das klare Ziel, einen Menschen auf den Mond zu bringen und sicher wieder zurückzubringen. Danach folgte dann die Zeit, in der gesagt wurde, wir wollen aber lieber ein Raumfahrzeug haben, nämlich das Space Shuttle, was das sozusagen wiederverwendbar machen kann. Da kam die Wiederverwendbarkeit und es kam die Idee, lass uns lieber eine Raumstation machen, die ja jetzt immer noch in Betrieb ist, die International Space Station, wo wir nicht die ganze Mühe, dass wir erst zum Mond fliegen und da dann mit der Gravitation des Himmelskörpers konfrontiert wieder wegkommen, sondern wir machen einfach das, was an Nutzen sozusagen der Mensch im Weltraum erreichen kann. Das machen wir auf einer Raumstation, die wir dann so bauen wollen, wie wir sie haben wollen und nicht da irgendwelche Umweltbedingungen noch berücksichtigen. Und das ist der erste Zyklus. Diese beiden Aspekte, nämlich Wiederverwendbarkeit mit dem Shuttle und die ISS, war ja auch der Grund, warum man das Apollo-Programm dann eben auch letztlich als sozusagen vervollständigt, als sozusagen abgehakt empfunden hat. Man hat dann gesagt, so, das haben wir jetzt gemacht, das machen wir halt das Nächste. Nur was man jetzt gemerkt hat schon, ist, dass eben beim Shuttle die Wiederverwendbarkeit im Grunde an Grenzen gestoßen ist. Und auch die ISS ist natürlich jetzt nach über 20 Jahren im Weltraum auch in einer Phase, wo man das Nächste machen muss. Und deshalb ist man jetzt in der Überlegung immer wieder um die gleichen Ziele gekreist. Man hat ja übrigens nicht so viele Ziele. Also wenn Sie sich einfach unser Sonnensystem angucken, dann sehen Sie, dass für sozusagen astronautische Missionen, da kann man entweder sagen, ich mache mir eine eigene Raumstation, die ist dann halt irgendwo, die kann ich dann irgendwo fliegen lassen. Dann habe ich natürlich den Mond, dann habe ich natürlich den Mars und dann wird es schon dünne. Man könnte rein theoretisch zur Venus fliegen, da hat man wahrscheinlich sozusagen mit der Landung ist alles ein bisschen schwierig und das ist sehr weit weg. Man könnte rein theoretisch langfristig auch einige Saturn- oder Jupitermonde, Enceladus, Titan, was auch immer, mal ins Ziel nehmen. Aber sie werden natürlich zum Beispiel auf einem riesigen Gasplaneten werden sie nicht landen können. Das heißt, sie werden nicht auf Jupiter landen können. Und sie werden auch auf bestimmten Planeten nicht sinnvollerweise landen können, die eben eine riesige Masse haben, wo sie dann gar nicht mehr wegkommen. Also ob man jemals zum Neptun zum Landen fliegt. Ich habe da diesen Kinofilm gesehen, Ad Astra, da flog man auch um den Neptun rum, aber nicht auf dem Neptun, weil das natürlich eine ganz andere Rakete wieder bedarf, um da jemals wieder wegzukommen, solange man die Idee halt der Rückkehr im Auge hat. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, man hat gar nicht so viele Ziele und es ist offensichtlich für mich, dass wenn man irgendeins dieser Ziele anstrebt, dass es dann die Reihenfolge gibt, erst der Mond, dann der Mars und dann kommt erstmal lange nichts. Wohin denn auch? Und dann, wie gesagt, bevor man irgendwie zu Enceladus fliegt oder zu Europa oder Titan, das sind einfach ganz andere Entfernungen. Sie haben ja letztlich das Problem, dass Sie, wenn Sie mit einem Raumschiff unterwegs sind, auch ganz andere Strahlungen haben. Das heißt, alleine ein Flug zum Mond, das sind ja nur ein paar Tage, hat ja schon Strahlungsprobleme. Allein der Aufenthalt auf der ISS hat ja schon Radiation-Probleme. Das heißt, eine der großen Herausforderungen für einen Marsflug ist ja auch, dass man Menschen dieser doch relativ eben durch die Abwesenheit der Erdatmosphäre ungeschützten Strahlung aussetzt. Und wenn Sie das sozusagen überhaupt verbessern wollen und da weiterkommen wollen, dann wird es diese Reihenfolge geben, natürlich erst zum Mond und dann zum Mars. Und deshalb bin ich auch eher skeptisch bei der Idee, gleich zum Mars zu fliegen. Ich glaube nicht, dass man...
Oder Sie bauen mit Materialien, die das entsprechend schützen.
Ja, aber das müssen Sie ja alles mal proben. Wenn Sie sich angucken, wie Apollo stattgefunden hat, da sind Sie ja nicht sofort losgeflogen mit Apollo. Die hatten Gemini, die hatten unglaublich viele Vorbereitungsprogramme, alle in unglaublich enger Zeit. Das ist alles innerhalb von 10 Jahren passiert. Oder eines Jahrzehnts. Es waren weniger als 10 Jahre, aber es gab eine ganz große Breite von allen möglichen parallelen Programmen, die in kurzen Intervallen alles Mögliche getestet haben. Das heißt, selbst ein direktes Mars-Programm hätte wahrscheinlich in seinem Aufbau auch Mondbesuche. Genauso wie Apollo ja erstmal um den Mond geflogen ist und dann ist man irgendwann mal gelandet. Aber insofern, glaube ich, muss man die Technologien ja, bevor man Menschen sozusagen in die Kapseln setzt, erstmal verifizieren. Insofern, glaube ich, ist es letztendlich völlig natürlich, dass man sagt, was die NASA jetzt sagt, wir fliegen erstmal zurück zum Mond. Das ist das große Artemis-Programm, was man jetzt in den nächsten 5 Jahren realisieren will. Und würden dann wahrscheinlich auch um den Mond herum eine Infrastruktur installieren mit einem Gateway, wo man sagt, naja, dann muss ich ja auch irgendwie manövrieren können. Weil wenn ich dann schon zum Mond fahre, dann will ich natürlich auch öfter hinfliegen und möglicherweise auch diesen riesigen Schritt machen, nämlich der heißt, ich gehe von einmal hinfahren und dann war ich 50 Jahre nicht mehr da, dann kommt die nächste Mission, diesen Schritt von da zu einem Schritt machen. Ich mache da eine gewisse Forschungsinfrastruktur und kann da jedenfalls wieder hinfahren. Das ist sozusagen die Idee, dass man irgendwann auf dem Mond mal eine Infrastruktur hat, wie zum Beispiel am Südpol. Wenn Sie zurückdenken in den vergangenen Jahrhunderten, das war ja auch ganz ähnlich mit den sozusagen Entdeckungsreisen sozusagen der Seefahrer. Die haben natürlich auch, am Anfang sind sie einfach mal alleine losgefahren und irgendwann kam dann schon die Idee auf, naja, vielleicht sollte ich auf der einen gut gelegenen Insel und auf der nächsten ganz gut gelegenen Insel auch mal einen Versorgungsposten machen, damit ich, wenn ich zum Beispiel nach Südamerika fahren möchte, da halte ich halt immer auf den Kanarischen Inseln, weil da gibt es frisches Wasser und da gibt es was zu essen und da können die kranken Leute von Bord gehen und dann gibt es vielleicht noch ein paar Matrosen, die dann an Bord gehen können, um die Fahrt fortzusetzen. Also dieses Netzwerk, was man brauchte, um überhaupt eine verlässliche Seefahrt aufzubauen, das hat sich ja um die ganze Erde gespannt. Das gab es in Afrika, in Asien, in Amerika Richtung. Und das war natürlich notwendig, damit ich überhaupt eine halbwegs verlässliche sozusagen Kolonialisierung überhaupt andenken kann. Sie können ja nirgends hinfahren, wenn Sie sagen, jedes Mal muss ich also alles mitnehmen und habe nichts da. Insofern glaube ich, wird dieses Lunar Gateway eine Infrastruktur sein, um einfach den Mond, und das ist wie gesagt die Idee, in einer dauerhaften Weise sozusagen den Menschen zu erschließen. Nicht zum Besiedeln, aber zumindest um so eine Art, irgendwann mal so eine Art Antarktis-artige Infrastruktur, möglicherweise mit unterschiedlichen Forschungsstationen über den Mond verteilt, aber mit einer möglicherweise einheitlichen Logistik um den Mond herum zu haben, dass ich dann Menschen von unterschiedlichen Punkten auf dem Mond wieder in den Mondorbit bringen kann und dann können die, wenn sie müssen, auch nach Hause geflogen werden, weil da möglicherweise, was weiß ich mal, einer sich verletzt hat oder krank ist.
Jetzt hatten die Entdecker ja immer zwei Motive. Die wollten einmal dahin, wo noch niemand zuvor gewesen ist, was ein toller Antrieb natürlich ist und auch das ist, was die Menschheit am Ende auch häufig weitergebracht hat, sowohl geografisch als auch technologisch in anderer Hinsicht. Das Zweite, was sie aber gemacht haben und was bei der Entdeckung der Erde dann auch eine Rolle gespielt hat, da wo sie hingekommen sind, da gab es auch überall was, was sie dann gebrauchen konnten. Und das ist so eine Idee, die heute ja auch mitspringt, dass zum Beispiel Jeff Bezos immer wieder betont, naja, das ist auch was, Schwerindustrie gehört irgendwann mal ins All oder überhaupt, da gibt es so viele Rohstoffe, die man da holen könnte. Ist das aus Ihrer Sicht reine Science-Fiction oder ist es vielleicht wirklich mal ein Pool, wo man dann, also die denken dann auch in dem Asteroidengürtel, dann an bestimmte Asteroiden, wo man dann, Sachen heben kann? Oder ist das
ich glaube, dass das als Vision natürlich auch sozusagen hilft, das Ziel zu bestimmen. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht von praktischer großer Bedeutung sein wird. Es wird gewisserweise natürlich bei dem, was ich eben angesprochen habe, nämlich bei einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond, natürlich so sein, dass ich auf dem Mond zum Beispiel die Radiation, also die Strahlungsschutzinfrastruktur, die werde ich wahrscheinlich mit Material vom Mond machen können. Da werde ich mit irgendwelchen Schaufeln mir irgendwelche Höhlen bauen können oder irgendwelche Abdeckungen errichten können. Aber so richtig viel gibt es natürlich weder auf dem Mond noch auf dem Mars. Das heißt also, natürlich kann ich durchaus bei Asteroiden auch Asteroiden entdecken, die möglicherweise mehr bieten, aber da muss ich erstmal hinkommen und die muss ich erstmal sinnvollerweise erstmal sozusagen auch einen Abbau organisieren und einen Rücktransport. Das heißt, ich glaube, wir werden es eher in einer Weise sehen, die so sein werden, dass man beim Mond halt die bisschen Dinge, die man nutzen kann, nutzen wird. Wasser ist ein großes Thema. Es ist ja denkbar, dass man auf dem Mars auch Wasser findet. Ich bin beim Mars nicht so sicher, ob man wirklich über einen Besuch hinauskommt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, natürlich kann man sozusagen eine astronautische Marsmission machen. Man kann da hinfliegen, mit Menschen auf den Mars gehen. Aber alles, was ich eben beschrieben habe für den Mond, ist natürlich beim Mars noch viel, viel, viel schwieriger. Sozusagen eine Idee, auf dem Mars eine Station zu haben, wie auf der Antarktis, die dann regelmäßig besucht wird. Da wohnen ein paar Dutzend Forscher, die machen da irgendwelche Dinge. Das bedarf natürlich noch einer ganz anderen Dimension von Infrastruktur. Ich glaube, als langfristiges Ziel ist das denkbar, aber auch da letztlich die Grenze wäre für mich auch da, dass man natürlich irgendeine Mission haben muss. Und den Mars zu erforschen ist eine Mission. Den Mars zu besiedeln halte ich ehrlich gesagt nicht wirklich für eine Mission. Da ist genau der Punkt, den Sie sagen, dafür ist auf dem Mars einfach nicht viel. Wenn Sie sich die Seefahrer angucken oder die Entdecker angucken, die sind natürlich dahin gefahren, wo es was zu holen
gibt. Wo es schön ist auch
und ja, wo es was zu holen gibt. Naja, und es gibt immer das Gleiche. Es muss erstmal was zu essen und trinken geben. Und das Schlimme in der Raumfahrt ist ja, sie haben ja noch nicht mal Luft. Also verstehen Sie, sie haben ja nicht mal was zu atmen. Also was sie mindestens ja brauchen, ist ja eine Selbstversorgbarkeit. Also sie müssen ja irgendwo hinfahren, wo sie sagen, hier kann ich existieren. Das heißt, ich kann atmen, ich habe was zu essen und zu trinken und ich sterbe nicht an den Strahlen, die mich sozusagen ungeschützt, sozusagen meine Physiologie zerstören. Das müssen sie erstmal erreichen, sonst fährt da ja keiner hin. Und wie gesagt, wenn Sie sich sozusagen die Kolonialisierungsgeschichte der Erde angucken, dann werden Sie auch sehen, das gibt Gebiete, da ist einfach keiner hingefahren. Also, und zwar aus guten Gründen, weil man das vielleicht mal entdeckt hat, mal vorbeigefahren ist, dann hat da irgendeiner eine Karte angefertigt und gesagt, ja, hier diese Insel haben wir entdeckt, das ist ganz interessant, aber können wir für nichts gebrauchen, gibt nämlich kein Wasser und nichts zu essen und nichts zu trinken und es ist auch irgendwie nicht absehbar, ob es da irgendwas anderes Wertvolles gibt. So ähnliche Kriterien wird man natürlich auch im Weltraum auch anwenden. Man wird ja nirgends hinfahren, jedenfalls dauerhaft hinfahren und eine Infrastruktur errichtend hinfahren, wo es nichts zu holen gibt.
Lesen oder schauen Sie gerne Science Fiction?
Ja, ja.
Dann sagen Sie doch mal zum Schluss, was Sie empfehlen würden, gerade Ihr Lieblingsbuch.
Ich habe jetzt gerade zuletzt, ehrlich gesagt, diesen Film Ad Astra gesehen und davor den Marsianer. Das sind schon realistische sozusagen Stichwortgeber, wie sowas im Weltraum aussehen kann. Das ist nicht so, was mir daran nicht so gefällt, ist, dass das nicht mehr so emotional so leicht ist. Also früher, als ich jung war, fand ich natürlich Raumschiff Enterprise irgendwie so als realistische Lebenswelt beeindruckend. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, so einfach ist das gar nicht. Und was man eben bei den neueren Filmen sieht, ist schon eine gewisse, ja, wie soll ich mal sagen, eine gewisse mühsame Erschließung des Ganzen. Also man hat nicht mehr so diese Vision, dass das so reichhaltig alles ist. Insofern finde ich eher die alten Sachen noch beeindruckend, die so eine positive Vision hatten. Aber naja, als letztes, was ich mir angeguckt habe, Film gerade gestern Abend, habe ich mir diesen Film angeguckt, Fly Rocket Fly. Das ist so eine Dokumentation über so ein Raketen, deutsche Raketen für Projekt in den 70er Jahren, OTRA. Das hat sehr beeindruckt. Das hat mich echt beeindruckt. Also wie da, man da versucht hat, private Raketen zu bauen und im Kongo zu starten.
Lieber Herr Fuchs, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie weiter über das Neueste, was auf diesem Thema passiert und auf allen anderen technisch und digital relevanten, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in unserer FAZ Plus Ausgabe der Tageszeitung, der Sonntagszeitung und allen anderen Kanälen. Danke fürs Reinhören. Ciao.